embodied. RevLab. Zuallererst, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wünsche euch von Herzen ein gutes Neues. In dieser ersten Folge von Holy Embodied im 2026 spreche ich mit Thomas Schlag über KI und Spiritualität. Thomas Schlag ist Professor an der Universität Zürich für praktische Theologie. Er ist Vorsitz der Leitung des Zentrums für Kirchenentwicklung und Direktor des universitären Forschungsschwerpunkts Digital Religions. Von ihm möchte ich wissen, verhilft uns künstliche Intelligenz zu neuen spirituellen Durchbrüchen? Und was sind seine Erfahrungen mit KI als Seelsorgerin? In unserem Gespräch kommen wir natürlich auch auf den Körper zu sprechen und warum dieser gerade in der zunehmenden Digitalisierung und Virtualisierung der Welt immer je wichtiger wird, auch oder gerade in der Theologie und spezifisch der reformierten Spiritualität. Und wenn wir über den Körper sprechen, dann sprechen wir zumindest hier bei Holy Embodied immer über den gesamten Körper, was logischerweise Sexualität mit einschließt. In diesem Zusammenhang erwähnt Thomas Schlag eine finnische Doktorarbeit, die ich euch gerne in den Shownotes verlinke. Ich habe sie aber bloß auf Finnisch gefunden. Darum verlinke ich eine andere Studie, die die CVJM-Hochschule in Kassel erstellt hat. Eine große Studie zu Sexualität unter hochreligiösen oder religiösen ChristInnen. Die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Holy Embodied ist der Podcast, der das unmittelbare Erleben von Gott im Körper aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, befragt und bestaunt. Immer wieder auch im Rückbezug auf die reformierte Spiritualität, so auch hier in dieser Folge. Mein Name ist Lila Sutter, ich bin Journalistin, reformierte Theologin, Yogini und arbeite heute vor allem auf energetischer Ebene mit Menschen. Meine Neugier und mein Durst nach dem Echten, dem Eigentlichen, ist es, was mich antreibt in allem, was ich tue. Merci vielmals fürs Kommen.
Danke, sehr gern.
Was ist deine Beziehung zu ChatGPT? Vielleicht gerade als erste Frage.
Ich habe zum ersten Mal ChatGPT genutzt, wenige Tage nachdem es rausgekommen war. Ich glaube, das war 22 oder 23 im Herbst. Und bin in eine Konversation gegangen mit ChatGPT über tatsächlich auch so Fragen, was hältst du von Kirche, was hältst du von Glauben und so. Und dann habe ich mich eine halbe Stunde mit ChatGPT unterhalten und sagte dann irgendwann, also schrieb, das ging alles per Text, und habe dann geschrieben, es täte mir jetzt wahnsinnig leid, es sei sehr unhöflich von mir, dass ich mich jetzt schon so lange mit ihm unterhalte und ich hätte noch nicht nach dem Namen gefragt meines Gegenübers. Und dann kam die Antwort, mein Name ist Thomas Schlag.
Oh wow.
Und dann habe ich, das ist ein bisschen creepy, und dann habe ich zurückgeschrieben, kann es sein, dass ich mich in der letzten halben Stunde mit mir selbst unterhalten habe? Und darauf erfolgte die Antwort, nein, ich heiße wirklich Thomas Schlag, die Welt ist klein. Das war meine erste Begegnung mit ChatGPT.
Wow.
Und seitdem bin ich in so einer Mischung aus fasziniert und irgendwie auch immer wieder leicht verstört, was da so alles passiert. Das hat sich natürlich klar weiterentwickelt und vieles ist passiert. Wir nutzen es jetzt inzwischen in verschiedener Hinsicht auch für Forschungsprojekte, wo wir die Nutzung von ChatGPT durch Jugendliche beobachten, initiieren und so. Und klar, für einen selber, dort, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte man nochmal eine Information sich vielleicht holen für irgendwas, nutzt man es auch mal. Wobei ich sagen muss, für wissenschaftliche Arbeiten ist es nach wie vor kompletter Schrott. Also für mich jedenfalls. Manchmal liefert es eine ganz gute Grundstruktur und sagt, ich schreibe einen Aufsatz oder einen Vortrag über folgendes Thema, was wären relevante Aspekte, dann ja, okay, da kommt dann schon vieles zusammen und man sagt, ja, aber spätestens, wenn es um Literaturreferenzen geht, um Darstellungen von angeblichen Büchern und so, funktioniert es nicht und insofern ist es für mich ein Hilfsmittel, nice to have im Moment noch. Andererseits beobachte ich bei Studierenden, weiß es auch, wenn man ihnen Aufsätze zum Lesen gibt für die nächste Seminarsitzung, machen jetzt wohl viele Folgendes, dass sie den Aufsatz sich über Notebook LM hochladen und aus dem Aufsatz einen Podcast machen und ihn dann irgendwo...
Und sich das anhören?
Ja.
Oh, wow.
Was ich vorher nicht wusste, ich habe mal selber so einen Podcast gehört von so einem wissenschaftlichen Aufsatz. Schon faszinierend. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Inhalte dieses Aufsatzes.
Ah, oh, das ist dann ein so echtes Gespräch?
Jetzt. Ja, das ist ein echtes God. Gespräch, so
wow.
wie wir jetzt.
Okay.
Und die führen auch ein so, ah, toll und ja, was wirklich und hin und her. Also, und Studierende nutzen das ist offensichtlich, müssen wir überlegen, was das mit uns macht, wenn wir ihnen Aufsätze geben. Mhm. Aber sie können, mir ist dann auch aufgefallen, sie können dann keine Seiten mehr zitieren. Und man sagt, ja, woher hast du, wo im Aufsatz steht dieses Argument und so. Mhm. Dann merkt man schon, aha, sie haben sich angehört. Sie haben zwei Personen das einsprechen lassen und hören sich das, ich weiß nicht was, auf dem Hometrainer oder im Tram oder wo immer auch an. Also auch das ist so eine Erfahrung mit ChatGPT.
Es macht Inhalte so leicht verständlich, aber gleichzeitig geht so das ein Element vom, ich weiß nicht was.
Literacy, würden wir heute sagen.
Geht Neudeutsch. Verloren, oder?
Voll. Also ich meine, klar, die sehen dann die Feinstrukturen nicht mehr. Und ja. Ich weiß nicht, natürlich, das Muster, nachdem dann diese Sachen in den Podcast transferiert werden, wahrscheinlich picken die sich die Hauptpunkte raus, von denen man denkt, das ist es wesentlich. Aber klar, das ist natürlich was völlig anderes, als so einen Text zu lesen, zu unterstreichen, zu markieren, genau. keine Ahnung was so. Sie kriegen quasi so Essentials angeblich. Ich habe es jetzt noch nicht geprüft, ob dann wirklich auch die wesentlichen Dinge immer so drin sind. Aber ja, eine neue Kultur von, ich weiß gar nicht, lesen, ist das dann lesen oder hören oder ich weiß gar nicht was.
Das ist eine ganz andere Art, eben Information oder Inhalt zu verarbeiten oder aufzunehmen. Und ich frage mich jetzt gerade, das könnte ich wahrscheinlich auch mit der Bibel machen und mir das dann so erzählen lassen.
Garantiert. Ja, garantiert.
Und in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mich gefragt, ist, wenn ich KI nutze für meine Spiritualität, ist denn das quasi der absolute Peak der reformierten Spiritualität? Weil es ist so losgelöst vom sakralen Raum, ja. Es ist losgelöst von Mittelsmännern oder ja. Mittelsfrauen.
Ja, maybe. Also vielleicht ist es wirklich so eine Form einer Unmittelbarkeit, die da irgendwie mit einem Gegenüber auf einmal ins Spiel kommt, wo man sagen kann, was passiert da eigentlich gerade? Wäre noch interessant zu sehen, ob die KI eigentlich sowas wie der ideale Vertreter eines theologischen Gegenübers ist. Naja, also es liegt ja viel im Auge und im Ohr des Betrachters. Und von daher ist auch die KI erzeugt im besten Fall eine Resonanz, so würde ich sagen. Also diese ganzen Debatten darüber, ist das jetzt Substanz, ist das jetzt Bewusstsein, ist das jetzt Intelligenz? Das sind ja so gehypte Fragen. Es ist, wie wir alle wissen, es ist sozusagen ein stochastisches, algorithmisches Tool. Und insofern darf man es auch nicht überhöhen. Aber spannender finde ich, was sozusagen eben auf der Ebene der Interaktion mit KI quasi stattfindet.
Was beobachtest du denn da? Also was ist es da? Ja, was geschieht da?
Es scheint so zu sein, dass in vielen Fällen dann die KI als Gegenüber faszinierend wird, wenn sie irgendein Bedürfnis in dem Sinne anspricht. Es gab eine ARD-Dokumentation vor einigen Jahren, in der man die KI auf Menschen losgelassen, hätte ich fast gesagt, gebracht hat, die in einer besonderen Lebenssituation sind und die sich dann Rat von der KI geholt haben. Ja. Und was für mich sehr faszinierend war, es war zum Beispiel ein junges Paar, die hatten in wenige Zeit davor hatten die ein Kind verloren. Und dann fragte die Mutter oder Frau, fragte dann KI, kannst du mir erklären, warum unser Kind gestorben ist? Und dann war die Antwort, man könne das nie genau sagen, aber man dürfe darauf hoffen, dass dahinter eine höhere Idee oder sowas steht. Und die Frau brach in Tränen aus. Und insofern fand ich das eigentlich das Interessante, was passiert in diesem Moment der Interaktion, eben wenn offensichtlich ein bestimmtes Bedürfnis aufgenommen, angesprochen wird und bestimmte Momente in dieser Interaktion scheinen das zu erzeugen, sage ich jetzt mal so.
Mhm. Ja. Aber es ist ja dann wie, also wenn ich die künstliche Intelligenz im ChatGPT oder was auch immer als quasi meine Seelsorgerin, Seelsorger gebrauche, dann projiziere ich ja etwas in dieses Ding hinein. Ja. in diesen Code hinein, das gar nicht da ist. Oder ich projiziere ja dann irgendwie Empathie oder eine Wärme oder ich denke, ich werde da gehört, ich bin da vielleicht auch ja, zu einem gewissen Grad aufgehoben. Mhm. Und das stimmt ja. Also,
ich bin nicht so sicher. Also wir haben auch jetzt ein Forschungsprojekt gerade so am Start. Da geht es um diese AI-Companions, also wo ja, Menschen genau. sich tatsächlich jetzt quasi zu bestimmten Fragen ihres Lebens mit, was auch immer, ChatGPT oder anderen Bots dann quasi unterhalten oder ins Gespräch eintreten. Wir wissen auch, dass es eine wachsende Industrie gibt im Blick auf die Angebote, mit Verstorbenen im Kontakt zu bleiben. Ist dir nicht vertraut?
Nein, aber all das macht mich ein bisschen...
Ja, aber ich nehme nochmal, sagen wir nicht dieses Argument, das ging los vor einigen Jahren mit einer Frau aus dem IT-Bereich, die ihren Partner verloren hatte und hatte aber von ihm unendlich viele Korrespondenzen, E-Mail-Korrespondenzen und so weiter. Und hat dann ein Programm entwickelt, mit dem sie, und das ist nun das Faszinierende, nicht nur all seine Informationen und Sätze und Kommunikation quasi da rein verarbeitet hat, sondern gleichzeitig hat diese KI auch gelernt. Das heißt, der verstorbene Partner konnte mit jeweils neuer Information, die man ihm eingespielt hat, darauf dann reagieren. Wie ist gestern dein, was weiß ich, dein Theaterstück gelaufen oder sowas auch immer. Und bei den AI-Companions, die wir jetzt untersuchen, die Idee ist, dass wir an Studierende in den ersten Semestern an die antreten und nach der Nutzung fragen. Nutzt ihr ChatGPT oder anderes für so diese Übergangszeiten von zu Hause ins Studium, neues Umfeld, Freunde sind weg, Familie ist und so weiter. Und wir haben jetzt so die ersten kleinen Piloten auch schon sozusagen am Start und es deutet sich an, dass ChatGPT nicht nur für die Frage Informationen, Studieninhalte und so genutzt wird, sondern tatsächlich auch für solche Fragen.
Okay.
Und deshalb nochmal, also da ist spannend. Ein Bedürfnis.
Ja,
ein
bisschen, ja,
also
genau.
So die, und natürlich kann man sagen, ja, was ist das für ein Gegenüber? Es ist ja nicht real. Du hast vorhin den spannenden Begriff Projektion verwendet. Da gehen natürlich beim Theologen gleich die Ohren auf, weil die These ist ja nicht neu, dass Religion selbst auch eine Projektion ist. Und dann sind wir sozusagen im ganzen Feld, was ist eigentlich Religion und was ist unser Gegenüber oder sind wir das selber, die mit uns sprechen sollen? Also, ja.
Also, ja. Ja, und also ich könnte da noch die non-duale Perspektive reinwerfen, dieses, es gibt keine Trennung zwischen dir und mir und es ist immer Gott im Gespräch mit sich selbst.
Auch das. Ja,
es
tun sich große theologische Fragen auf an der Stelle.
Voll,
das ist wirklich auch für mich so das Faszinierende, dass eben die Frage etwa, an wen richtet sich ein Gebet, also ist sozusagen erfüllt die Jetpod-Kommunikation auch die Form eines Gebets beispielsweise und vieles andere.
Also, ich sehe absolut so die Chance dieser Unmittelbarkeit. Oder ich bin irgendwie in einem Moment, in dem ich mich an etwas, jemanden wenden möchte und da ist dieses AI ist hier. Oder?
Und by the way, alle Zeit verfügbar.
Genau.
Nie ungeduldig.
Immer nie sehr freundlich und findet mich immer so toll und sagt, das hast du aber ganz gut gemacht.
Ja, genau. Was auch wieder höchst ambivalent ist.
Ja.
Weil natürlich ja eine Seelsorge auch davon lebt oder die Interaktion, dass man den anderen nicht immer nur sozusagen echohaft bestätigt in dem, was er sagt und tut und
absolut,
so weiter und
absolut,
so fort.
Absolut.
Aber wenn ich das noch sagen darf, so die Frage eben der, was ist das für ein Gegenüber? Mein größtes Problem mit dieser Form der Kommunikation ist, dass, und das merkt man auch, ich habe es ein paar Mal so ausprobiert, dass du bei KI hast du es mit einem Gegenüber zu tun, bei dem man sehr schnell merkt, dass es über keinerlei Erfahrung verfügt.
Ja.
Also und sozusagen sich nur so pseudo-empathisch in irgendwie Resonanz oder Echolot quasi dann irgendwie äußert. Aber das finde ich sozusagen die noch nicht wirklich diskutierte Dimension. Man hat es mit einem Gegenüber zu tun, dass nirgendwo andockt, so im Sinne von, ich verstehe dich, weil ich selber auch mal Ähnliches oder sowas
habe.
Und das finde ich den größten sozusagen unpersönlichen blinden Fleck mhm. in dieser ganzen Kommunikation.
Mhm. Ja, es ist genau das. Ich merke so in meiner eigenen Interaktion mit diesen Tools, merke ich so, es ist unglaublich oberflächlich. Mhm. Und irgendwann finde ich das, und vielleicht ist es einfach meine Arroganz, finde ich es auch einfach dumm. Mhm. Und dann geht es nicht mehr weiter.
Das so,
okay,
ist schon so.
Sorry, aber nein, ja, du hast es nicht begriffen.
So. Es ist tatsächlich so. Ja.
Und dennoch ebenso die, wie gesagt, das Bedürfnis nach diesem abgeholt oder gehört werden, das ist riesig, mhm. oder? Das, mhm. Ich sehe das in meiner eigenen Arbeit mit Menschen, dass das, ja eben, das ist ein Vakuum ist da, es ist wie so eine Leere, okay, wo wäre ich denn auf dieser ganz, ganz tiefen Ebene angenommen, gehört, ja.
Tatsächlich, ja. Also es ist ja auch, läuft ja parallel, so laufen ja verschiedene Phänomene mit. Man spricht heute von so einer Polykrise, die wir alle ja wahrnehmen. Das ist jetzt gar nicht unbedingt altersbedingt, dass also sagen die Verhältnisse irgendwie so über einem zusammenbrechen. Und das andere ist so eine ganz doch offensichtlich steigende Form von Einsamkeit. Ja. Also dass dann Menschen tatsächlich auch so, vom Japanischen ist es dieses Hikikomori, also so das Phänomen, dass Menschen alleine, die gar nicht mehr die Wohnung verlassen, sondern vor ihrem Computer sitzen und da irgendwie im Kontakt zur Welt sind. Und jetzt, wenn man das zusammendenkt, die Polykrise, diese zunehmende Einsamkeit und dann die Möglichkeiten, jetzt offensichtlich mit so einer Instanz in Anführungszeichen im Gespräch zu sein, dann sieht man auch, oder versteht vielleicht ein bisschen besser, was da für Nutzungsmotive auch dahinter stehen. Und das sollte natürlich irgendwie allen zu denken geben, auch im Bereich von Kirche und kirchlicher Seelsorge und so. Ja, und provokativ gesagt, vielleicht genügt ja manchen diese Form von Oberflächlichkeit schon, weil sie sonst überhaupt gar keinen Ansprechpartner haben. Also,
ja, vielleicht besser das als nichts, oder?
Und, ja, irgendwie auch ein Zeichen, aber auch natürlich problematisch, zeigt auch nochmal, dass manche vielleicht auch die mit solchen oberflächlichen Antworten, ja, also so, weiß nicht, letzter Strohhalm oder eben besser als nichts. Mhm. Also ich finde, das zeigt viel über auch gesellschaftliche Verhältnisse natürlich.
Ja, so das zum einen, die Einsamkeit, eben letzter Strohhalm und dann aber auch so das, auch so im Bereich Social Media, oder? Das ist ja dann, das füttert mich ja genau immer nur mit mehr von dem, was mir schon gefällt. Also ich werde immer mehr bestätigt in meinen Vorlieben, meinen Präferenzen, was weiß ich, vielleicht auch Charakter. Da ist eben das Element von, wie du das vorhin gesagt hast, das Element von, hey, aber also vielleicht schau mal, ist das wirklich so hilfreich für dich? Oder ist das Element der Herausforderung auch, dass in einer echten vielleicht Seelsorge oder Begegnung ich finde, immer auch einen Platz haben sollte oder hat, das kommt ja dann überhaupt nicht vor, oder? Und dann auch, wenn ChatGPT mich ständig feiert und meine Ideen so unglaublich gut findet, dann ist es, ja, komm an, ich glaube einfach nicht. Ich weiß, wie fehlerhaft ich bin.
Ja, ja. Also es gibt ja, man ist ja wieder auch erstaunt, wie viel an, sagen, theologischen Grundeinsichten dann irgendwie wieder so aufploppen bei der Beobachtung von solchen Gegenwartsphänomenen. Und ich habe jetzt auch immer wieder gedacht, und auch jetzt, wo du es nochmal so beschreibst, Luther sprach sozusagen von diesem Homo in se incubatus, in se ipsum, also so dieses in sich selbst verkrümmt sein. Und jetzt könnte man ja durchaus auch sagen, mal abgesehen vielleicht von der körperlichen Haltung, die auch schon eine bestimmte Verkrümmung ist, vor der Kiste, was auch immer, aber dass du sozusagen, du drehst dich nicht nur, verkrümmst dich nicht nur in dir selbst, sondern du bespiegelst dich quasi auch von allen Seiten permanent selber. Ja. Also so. Ja. Das Selfie war auch eine Zeit lang immer so, hat man auch entsprechend analysiert und sagte, das ist so die Selbstbespiegelung. Die Oberfläche ist eigentlich nichts anderes als der eigene Narziss, sozusagen, dem man da begegnet. Und die Art und Weise, in der man sozusagen sich Bestätigung holt, ist anthropologisch, theologisch, anthropologisch natürlich auch ein Problem, weil sie dann sozusagen keinen Raum mehr lässt für Verletzlichkeit, für was man als Fragmentarität oder so bezeichnen würde. Ja, es ist so eine Selbstoptimierungsform, die zumindest durch solche Formate verstärkt werden kann. Mhm. Ja.
Ja, und der Satz von Luther, das ist ja seine Definition von Sünde, nicht?
Absolut, ja. Absolut. Ich habe es jetzt bewusst nicht gesagt, weil man kommt dann so gleich wieder in so ein Fahrwasser rein.
Ja, aber ich finde das mega spannend, oder? So einen uralten Begriff, so einen unglaublich belasteten Begriff wie Sünde ja. zu nehmen und zu sagen, hey, schau mal, das hat wirklich was mit diesem Leben, mit diesen Kontexten zu tun, ohne dass dann da gleich der Mahnfinger gehoben werden muss und so, nein, das darfst du nicht.
Ja, 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 ja.
Aber dieses ständige Selbstreferenzielle, das hat so was, wow, das hat so was, rein körperlich schon, finde ich, hat das was ganz, ganz Ungesundes. Also ich merke das in meinem Körper, ist es dann sofort eben so die Verkrümmung, diese Enge, wow.
Ja, und es kommt ja in dem Zusammenhang dann auch noch dazu, das kann man, glaube ich, können wir Älteren, also in welcher Generation auch immer, glaube ich, noch gar nicht richtig uns vorstellen, was im Moment so bei den, das geht zum Teil mit 8, mit 10, mit 12 ja los, wenn die sich quasi in ihren Bespiegelungen ja auch permanent nochmal bestätigt wissen wollen. Und wir kennen ja auch die Phänomene, wenn genau das nicht passiert, also was man dann als Cybermobbing oder so bezeichnet. Aber jedenfalls dieser permanente Druck, nicht nur the most beautiful side of oneself zu zeigen, sondern auch eigentlich zu wissen, unter welcher Dauerbeobachtung man von außen steht. Und das ist höchst unbarmherzig. So,
ja.
Und da finde ich auch, also muss man doch auch nochmal theologisch sagen, Leute, das ist auch ein Menschenbild, das tatsächlich... wie wir auch wissen, dass das Schädigungen mit sich bringt und hohe Verletzungen und so. Also das heißt, da passieren in der Hinsicht auch nochmal ganz viele Sachen im Kopf, im Herz, in der Seele von Menschen.
Ja, klar. Und es ist auch in diesem Zusammenhang, wo du hast den Begriff Carnal
Hermeneutics
erwähnt in unserer Vorbereitung. Ja. Ist das hier, wo der auch zum Tragen kommt?
Also man kann ja nochmal sagen, dahinter steht ja eine These oder auch eine lange Tradition jetzt, die versucht, den Leibbegriff wieder stark zu machen. Also auch eine Hermeneutik, nicht nur vom Kopf her zu denken, über Kognition, über den alten Dualismus von sozusagen Geist und Materie, sondern Richard Kearney, der systematische Theologe, der das sehr stark auch jetzt befördert hat, der sagt, wir brauchen ein Verständnis jetzt in dem Zusammenhang eines uns auch geschenkten Leibes und damit eines Verständnisses auch bis hin zum Gottesbild, in dem wir als ein Gegenüber in der Relation zu Gott uns verstehen mit Körper, Geist und Seele. Und tatsächlich würde ich auch sagen, also nochmal ein Leibbegriff, der hier stark gemacht wird, auch inkarnatorisch bei ihm, also da steckt sozusagen die ganze Christologie noch mit drin, wo wir aber nicht auf den Körper reduziert werden, sondern das ist eher ein ganzheitlicher Begriff. Und das finde ich eigentlich das Spannende, also auch eine theologische Hermeneutik oder ein theologisches Bild zu entwickeln vom Menschen, der mit allen Sinnen sozusagen ausgestattet ist und sich nicht reduzieren lässt auf die Körperlichkeit, Oberflächlichkeit, und damit aber als eine ganze Person mit seiner Würde ins Spiel kommt. Da würde ich sagen, das ist ein ganz spannender Anknüpfungspunkt. Das ist
unglaublich spannend, ja. Hermeneutik, nur für jene, die den Begriff nicht kennen, das ist die Wahrnehmung der Welt, die Interpretation der Wahrnehmung der Welt.
Ja, also genau, also erstmal die Lehre des Verstehens der Wirklichkeit, die uns umgibt und der Welt und uns selbst, genau. Eine lange Tradition, die versucht sozusagen zu umgreifen oder zu umkreisen, welche Elemente, welche Faktoren für dieses Verstehen der Welt eigentlich notwendig sind. Und das ist das Interessante bei Kearney, dass er diese Hermeneutik, die wir eben ganz stark entweder religionsphilosophisch aufgeladen sehen oder immer ganz stark kognitiv, nochmal zurückbindet an diesen Aspekt der Leiblichkeit.
Ja. Und inwiefern ist denn der Körper, also ich frage jetzt das ein bisschen dumm, ich habe da schon auch meine eigene Meinung dazu. Inwiefern ist denn der Körper so ein Instrument, die Welt zu verstehen? Oder?
Also das ist bei Kearney interessant, weil er eigentlich ganz basal anfängt mit der Frage, was sind eigentlich die Sinne? Und dann gibt es natürlich für ihn nicht nur den Sinn des Sehens, der sich auch so sehr stark eben dann mit dem Lesen verbinden würde, sondern es geht um das Hören, es geht um das Schmecken oder Riechen, es geht um ganz stark um dieses Taktile, also sozusagen genau um dieses Berühren und auch berührt werden, um zu sagen, den Menschen macht aus, dass er mit all diesen Sinnen sozusagen seine ganzheitliche Existenz lebt und gestaltet und auch versteht. Und wenn wir das reduzieren auf nur einen dieser Sinne, dann verlieren wir sozusagen genau dieses Gesamte unserer eigenen Existenz. Ja. Das ist der Hintergrund.
Und was bedeutet denn das für eine reformierte Spiritualität, die ja doch bisher, würde ich behaupten, ganz, ganz stark entweder nur im Verstand sich abgespielt hat oder dann noch ein bisschen übers Hören?
Ja, ja. Es ist eine Reduktion dessen, was wir an Weltwahrnehmung eigentlich zur Verfügung haben. Ich formuliere es mal so. Mhm. Das fällt ja auch der Reformierten oder überhaupt den protestantischen Kirchen etwas auf die Füße, wenn sie jetzt nur übers Hören, übers Wort, über Formen der Kognition versuchen, Religion zu transportieren oder in Praxis zu überführen. Da hat man, glaube ich, tatsächlich auch viel verloren. Mhm. Natürlich aus ursprünglich guten reformatorischen Gründen. Kein Weihrauch mehr, keine Ablenkung der Sinne vom Eigentlichen und so weiter. Das kennen wir ja alles. Aber man kann sich ja nochmal fragen, ob nicht religiöse Praxis genau von dieser Ganzheitlichkeit des Erfahrens lebt. Und dann kann man sagen, hat reformierte Praxis, muss nochmal drüber nachdenken, wo kommen denn andere Sinne vor? Berührung, Begegnung, die Art und Weise, in der wir uns selber auch spüren können in religiöser Praxis. Wir wissen um die lange, lange, auch fatale Tradition der Körperfeindlichkeit. Natürlich wissen wir jetzt auch um problematische Traditionen der Übergriffigkeit, was Körperlichkeit angeht. Das ist ja sozusagen the dark side of the moon. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, dieses sehr, wie soll ich sagen, sehr skeptisch-kritische Grundverhältnis zum eigenen Körper auch ein Problem. Also ich habe jetzt gerade eine Arbeit noch am Ende mit betreut oder mit begleitet einer finnischen Kollegin, eine Doktorarbeit, und die hat was Hochinteressantes gemacht. Die hat eine Studie angefertigt über evangelische finnische Christen und deren Nutzung von Internetpornografie.
Wow!
Ja, und das Interessante an dieser Studie ist, ich meine, wir haben also Pornografie, ein Riesenphänomen im Netz, aber im Bereich der Theologie beispielsweise kommt es schlichtweg nicht vor, wird abgeblendet. Hat auch zu tun mit dieser distant, skeptisch-kritischen Haltung gegenüber Körper, Leib. Und sie hat herausgefunden, dass diese evangelikalen, armen, finnischen Christenmenschen extrem schuldbeladen sind durch das, was da stattfindet, weil sie einerseits natürlich den hohen moralischen Standard halten müssen, ganz viele auch verheiratet und wir kennen ja sozusagen die Gelübde, die dann damit immer mitlaufen und so weiter, und andererseits sind die exzessiv pornografisch im Netz unterwegs. So, und jetzt, wie handeln die das eigentlich aus? Und erstmal handeln sie es gar nicht aus, sondern die brechen natürlich fast zusammen unter all den unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen. Will nur sagen, das hat auch was zu tun mit einem bestimmten Verständnis von Leib und Körper. Und ohne jetzt Pornografie irgendwie gutheißen zu wollen, aber als ein Phänomen muss man ja sagen, wie geht man damit so um, dass man die Leute nicht gleich irgendwie unter Generalschuldverdacht stellt?
Ja, voll. Und vor allem, also auch in dem, was du vorher gesagt hast, über den Einbezug aller Sinne, dann ich höre sowas wie, ich meine, wenn Religion oder Spiritualität oder überhaupt Gott so den ganzen Menschen ansprechen will oder anspricht, ich finde, also das ist ja gegeben eigentlich, dann muss doch alles mit einbezogen werden. Das heißt ja dann auch, du müsstest eigentlich eine Dogmatik auch zu Sexualität geben oder ein bisschen eine ausführlichere Auseinandersetzung eben mit der Leiblichkeit, ohne dass es dann irgendwie, keine Ahnung, komisch abdriftet in die eine oder andere Ecke.
Ja, ich glaube, es ist einerseits diese unheilige Tradition der Leibfeindlichkeit oder der sozusagen ja auch schon paulinisch begründet über die Sargs-Figur sozusagen immer als ein Stück weit als ein Gegenüber. Und es ist auch, ehrlich gesagt, hat eine ganz starke Machtkomponente, weil in dem Moment, wo du den Menschen sozusagen zugestehst, ihren eigenen Willen, nehmen wir es mal so ganz allgemein, ihren eigenen Willen zu leben, läufst du natürlich als Institution auch Gefahr, dass sie sich dir entziehen. Und von daher war das ja immer auch, die sexuelle Komponente war sozusagen immer auch restringiert, weil man sagte, wenn wir da zu viel freigeben, dann wissen wir nicht, was mit unseren sozusagen Kirchenmitgliedern oder den Gläubigen passiert. Mhm. Also diese Machtkomponente hat es natürlich auch. Und ehrlich gesagt könnte man ja die Sache auch noch drehen und könnte sagen, ist nicht auch eine bestimmte, eben Sexualität, du hast es gesagt, ist es nicht ein Teil der Ganzheitlichkeit des Menschen, die ist auch natürlich theologisch, ich meine, muss es ja eigentlich fast nicht sagen, aber dies wahrzunehmen und wertzuschätzen und sowas, warum muss man das eigentlich sagen?
Also es ist irgendwie so komisch, dass
man es muss so eigentlich sagen, muss man doch nicht sagen, es sollte doch selbstverständlich sein, aber eben, wir kennen diese quasi Keuschheitsgrenzen und die haben auch was mit einem Machtanspruch zu tun.
Ja.
Und mit einem Unausgelebten auch sozusagen, was Menschen letztlich auch in so eine eigenartige, verkrümmte Position bringt.
Genau. Ja, Macht, Kontrolle sehe ich da drin auch. Ich meine, so versuchen irgendwie sich selbst zu kontrollieren oder die Institution kontrolliert ihre Schöfli, genau. Oder auch, ich meine, so viel Kontrolle im Kontext vom Patriarchat, Frauen gegenüber. Ich meine, es ist wirklich so, wenn man uns Menschen wirklich die Freiheit zuspricht, die uns schon zugesprochen ist.
Genau. Dann wird es sozusagen tendenziell unkontrollierbar und das ist natürlich ein langes Mindset der Kirchen, diesen Kontrollverlust zu vermeiden.
Ja.
Ganz klar. Ja.
Und Kontrollverlust klingt ja immer so, oh mein Gott, pures Chaos und Sodom und Gomorra, alles Wüste, whatever. Aber das stimmt ja gar nicht unbedingt. Also ich meine, es gibt durchaus, wie soll ich sagen, Wege so zu die Wahrnehmung zu schulen, um zu merken, okay, stimmt denn das jetzt wirklich? Will ich jetzt wirklich, was weiß ich, mich da in diesen exzessiven Pornokonsum reinstürzen? Klar. Oder ist das irgendeine, ich würde sagen, eine alte Verletzung von mir, die da was sucht? Oder ich weiß doch auch nicht.
Aber man muss es thematisieren, man muss es ernst nehmen, thematisieren und nicht da von vornherein sagen, das darf nicht sein oder irgendwie sowas. Das wird, glaube ich, den Individuen in keiner Weise gerecht, so würde ich es mal formulieren.
Ja. Jetzt sind wir irgendwie mega weit weg oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mitten in der Sache wahrscheinlich. Ja. Was denkst du, wie hat die Kirche da irgendeine Rolle in diesem Spielfeld? Hat auch die Theologie eine, wahrscheinlich schon, aber eine Spielposition oder?
Ja, also ich würde mal sagen, als Theologie, wir haben ja jetzt sogar so ein Feld der Digital Theology, die sich entwickelt und mit ganz spannenden auch Untersuchungen und Einsichten. Also dass wir uns die Phänomene und Entwicklungen intensiv angucken eben und auch überlegen, wo sind da theologische Aspekte, die da eine Rolle spielen, so wie wir es jetzt auch schon so ein bisschen andiskutiert haben. Das ist für uns ein hochinteressantes Geschäft und man kann das an vielen, vielen Feldern deutlich machen, dass da aus meiner Sicht die Theologie gefragt ist, vom Menschenbild bis zur kirchlichen Praxis. Also, weil da steht eigentlich überall immer zur Disposition oder zur Diskussion, was passiert mit traditionellen theologischen Inhalten, wie deuten wir bestimmte Praktiken oder bestimmte Formen der Nutzung von digitalen Medien und was macht es mit den Menschen und so weiter. Also da ist für die Theologie, glaube ich, einfach das Feld des Digitalen eines, auf dem man nochmal die eigenen eben Reflexionen erheblich nochmal stärken kann und Überlegungen anstellen kann dazu. Bei den Kirchen ist das natürlich schillernd, weil man einerseits schon irgendwie merkt, sie haben sich auf Digitalisierung eingelassen oder auf bestimmte Elemente der Digitalisierung. Aber mein Eindruck und auch meine Befürchtung ist, dass sie sich sozusagen auf so eine Kultur der Digitalität mit all den Umbrüchen noch nicht wirklich einlassen. Also wie Menschen ganz auf höchst individuelle und kreative Weise digitale Medien nutzen, selber produzieren, damit und darüber auch kommunizieren und so weiter. Also da passieren sozusagen ganz viele neue, auch religiöse Entwicklung oder es entwickeln sich neue Praktiken, neue Formen des auch des globalen übrigens, der globalen Kommunikation über Religion oder mit Religion oder durch. Und die Kirchen, hat man so ein bisschen den Eindruck, sind so in diesem sehr pragmatischen, okay, wo brauchen wir jetzt KI für die Verwaltung unserer Personalregister und sowas. Und dann wird noch so ein bisschen auch vielleicht noch der eine oder andere Bericht also mal gestreamt. Oder, aber ist, man hat noch nicht wirklich, glaube ich, verstanden, wie viel von dem, was sich im Netz möglich erweist, wie viel das eigentlich mit der eigenen, ja, also mit, nicht nur mit den eigenen Angeboten zu tun hat, sondern auch mit den Veränderungen dessen, was Menschen sich von Religion und Kirche erwarten. Da merke ich, da stehen sie noch, wissen so wie das Kaninchen vor der Schlange und man weiß nicht so genau, wie geht man jetzt eigentlich damit um und das ist, glaube ich, wirklich jetzt nochmal die offene Frage.
Ja, vielleicht steckt da doch auch so, es steckt ganz bestimmt Angst dahinter, aber auch so diese, vielleicht diese Überzeugung von, damit Kirche sein kann oder damit der Geist präsent ist, da braucht es ein Zusammenkommen eben in echt, in Fleisch und Blut. Und wenn das nicht ist, dann ist alles verloren.
Ja, also es ist so ein bisschen tatsächlich auch so ein Dualismus. Wir haben das ja auch jetzt an verschiedenen Stellen auch untersucht. Dann sagt man, es gibt so das analoge Angebot, es gibt das digitale Angebot. Und man hat sehr stark den Eindruck, dass viele Kirchenvertreterinnen und Vertreter froh waren, nach der Pandemie wieder zurück ins Analoge kehren zu können. Jetzt gibt es gute Gründe. Ich bin auch sehr der Überzeugung, wir brauchen diese personalen Begegnungen, eben wir haben über die Sinne schon gesprochen, das ist ein wichtiges Feld, aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass es eben in diesen digitalen Formaten auch ganz viel sagen Sinnvolles gibt im wahrsten Sinn des Wortes und deshalb diese Balance zu finden oder eine gute Mischung zwischen dem, was analog möglich und auch notwendig ist und dem, wo sich Menschen ganz anders bewegen, das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich im Blick.
Also ich meine, ich selbst bewege mich ja ganz stark auch im digitalen Raum mit diesem Podcast zum Beispiel, mit meinen Angeboten. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass das, also im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, dass in diesen Folgen da kommt, Da schwingt was mit. Das ist nicht einfach leer oder
nein,
so. Das spricht
nicht
Menschen an oder auch eben meine Beratungen und so. Und gleichzeitig eben, ich merke schon auch dieses personale Zusammenkommen, das hat was.
Wir sind ja jetzt auch gegenüber.
Genau.
Wir sind in einem Raum.
Genau.
Ich meine, es ginge theoretisch jetzt auch per Zoom oder was auch immer. Aber es macht einen Unterschied.
Es macht
einen Unterschied. Und von daher ist es so, dass diese gleichwohl diese digitalen Formate eine weitere zweite Form von Wirklichkeit sind. Mhm. Es bilden sich auch Gemeinschaften ja durchaus digital oder über digitale Angebote. Ihr habt eine große Community und so weiter. Also von daher, es geht mir gar nicht darum, das gegeneinander auszuspielen. Mhm. Und da aber doch zu sagen, wo hat was welche Potenziale, was ist noch nicht wirklich gut genug im Blick. Und ich könnte mir wirklich zum Beispiel auch vorstellen, dass man mit Podcasts oder mit anderen digitalen Kommunikationsformaten nochmal auch in einer analogen Gemeinde sagt, komm, was machen wir jetzt damit? Können wir das nicht mal zum Ausgangspunkt machen für eine Diskussion unter uns oder für einen Erkenntnisgewinn unter uns? Also so die Verbindung beider Welten, das ist noch nicht so wirklich gelungen.
Nein, und das ist relativ herausfordernd, so die Brücke zu schlagen.
Auf jeden Fall.
Von eben, okay, da hat es diese Höhe. Die sind dabei und dann aber wie findet der Transfer zum Beispiel in einem Workshop im Kloster Kappel, wie findet der statt? Ja. Findet der statt oder nicht? Ich weiß es nicht. Mhm. Ein bisschen. Mhm. Aber ich finde das etwas unglaublich Spannendes und Lustvolles und hoffe, dass es auch ein paar andere Menschen gibt, die das so sehen. Also weißt du, ich beobachte das relativ oft in Kirchgemeinden, dass es so gesehen wird als jetzt müssen wir das auch noch. Aber klar hat es seine Grenzen, das ganze Digitale, die ganze künstliche Intelligenz, logisch. Aber es ist auch eine Mega-Chance. Eben, du hast vorher das Globale angesprochen.
Ja.
Ich könnte nicht global arbeiten, wenn ich nur analog arbeiten würde.
Mhm.
I mean.
Genau, Völlig
geht dir ja genauso, oder?
Völlig undenkbar. Ja. Es passiert ganz vieles sozusagen übers Digitale. Es ist, glaube ich, so, wenn die, ich sag mal so, man unterschätzt ein bisschen die kleinen Formate, die auch möglich sind, auch die kleinen Interaktionsformate. Wir gehen heute immer davon aus, digitale Kirche heißt digitale Gottesdienste am Sonntagmorgen. Da haben wir auch gemerkt, das ist, kommt an seine Grenzen, ressourcenmäßig, aber auch im Blick auf den Aussagen, das, was wirklich da an Hörerschaft oder Beteiligung da ist und so weiter. Aber ich sehe auch die ältere Generation, die durchaus jetzt sich über WhatsApp-Botschaften freut. Und ich weiß von einzelnen Pfarrpersonen, die wirklich sagen, ich habe hier eine kleine WhatsApp-Community oder irgendwie eine Instagram-Präsenz, dass die Leute denken immer, oh, das schaffe ich nicht, ist zu viel und so. Ist ja nicht wahr. Und da so ein bisschen teilhaben zu lassen, sagen, heute habe ich Folgendes erlebt. Kurze Nachricht, weil heute funktioniert vieles so. Und darüber bilden sich eben auch Gemeinschaften. Und da würde ich denken, ist noch ganz, ganz viel Potenzial da. Das schließt ja eben gar nicht aus, dass man sagt, dann trifft man sich auch wieder im Analogen. Überhaupt nicht.
Genau.
Aber das kann eine ganz tolle Verstärkung sein.
Genau.
Und da fehlt es, glaube ich, so ein bisschen einerseits an noch Schulungen, damit wirklich auch Verantwortliche in Kirchen wissen, was ist eigentlich möglich und mit wie viel Aufwand und mit welchen Wirksamkeiten könnte ich rechnen. Und das andere ist auch eine Ressourcenfrage. Wie du gesagt hast, für viele ist es so, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Wir sagen dann immer so, ist dieses Add-on. Und da sagen die Leute zu Recht, das können wir nicht leisten, schaffen wir nicht. Und von daher das auch nochmal stärker zu integrieren und zu sagen, das ist ein Teil des Kerngeschäfts im Pfarramt oder in der Gemeinde und wir müssen dafür sorgen, dass das möglich ist. So.
Mega spannend, wie sich das ändert und auch, oder auch praktische Theologie hat sich ja so stark geändert, nicht? Also das Fach, meine ich,
auf jeden Fall
an der Uni.
Ja. Wir sehen das ja auch so, dass die, etwa im Bereich von Seelsorge, dass natürlich jetzt auch da Angebote bestehen, wo Leute auch die Schwelle zum Pfarrhaus beispielsweise einfach meiden wollen, aber andere Formen entstehen und Formate entstehen. Mhm. Also da ist einfach noch ganz, ganz viel Spielraum aus meiner Sicht.
Ja. Cool.
Gut.
Ich glaube.
Na, wenn du zufrieden bist.
Ja.
Thomas Schlag war das, Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann mit einer Folge mit meinem neuen Gespanli hier. Ich kann es kaum erwarten, sie euch vorzustellen. Es ist eine Frau, die ich seit unserer ersten Begegnung sofort ins Herz geschlossen habe und gespürt habe, auch wenn wir aus mega verschiedenen Kontexten kommen, uns verbindet etwas. Und zwar diese Entdeckung vom Erleben von Gott im Körper durch den Körper. Und ich freue mich so, 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 so fest, sie euch vorzustellen in 2 Wochen. Bis dann, habt's gut. Revlab.